Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin, die Folge 140. Und heute haben wir die Bürokratie der E-Evidenz-Richtlinie.
Genau, wir haben heute auch einen Gast. Wir haben Scorpi aus Frankfurt am Main oder Darmstadt oder irgendwo dazwischen, weiß ich nicht genau. Das kann Scorpi vielleicht selber genauer sagen. Remote per Mumble zugeschaltet. Das funktioniert. Unser Stream ins öffentliche Radio funktioniert heute leider nicht. Deswegen
gibt's nur Podcast.
Genau. Aber euch ist das ja egal, die euch uns jetzt im Podcast hören. Hallo Scorpi.
Ahoi. Ja, genau. Ich komme irgendwo dazwischen her. Ich sag mal ganz nett. Zwischen Südhessen und dem Rhein-Main-Gebiet. Diesem kleinen Fleck in Deutschland. Da wohne ich. Oder lebe ich.
Okay.
Und funke ich natürlich auch frei.
Das ist wichtig, das freie Funken, die sprühen.
Genau, und du bist selbst auch Vorstand im Freifunk Frankfurt am Main e.V., oder? War das so?
Genau, ich bin jetzt nächsten Monat 10 Jahre Freifunk Frankfurt am Main e.V. Vorstand und seit ein paar Jahren auch im Freien zu Südhessen e.V.
Okay, das ist so eine Art übergreifender Förderverein irgendwie, der sich da um die Communities in Südhessen kümmert. Es gibt ja auch Nordhessen e.V., habe ich gelernt.
Ja, es gibt, Südhessen ist auch Großraum Darmstadt und halt der Rest von Hessen.
Wir arbeiten.
Und das ist ein größeres Gebiet, ist auch selber ein Netzbetreiber, also für Freifunk Darmstadt betreiben die eigentlich selber Infrastruktur. Aber ist auch einfach eine Förderung von anderen Projekten dabei.
Okay, sehr schön. Wir können ja noch ein bisschen Veranstaltungswerbung auch machen, weil Frankfurt, das spricht sich immer so schwer. Freifunk Frankfurt am Main, sind so viele F drin. Ist im Oktober Gastgeber für ein Geekend, was wir für Freifunk veranstalten wollen. Und zwar geht es darum, das große Freifunk-Jubiläum im nächsten Jahr vorzubereiten und dafür auch zum einen zu überlegen, was wir da machen wollen, ein bisschen auch an der Vision von Freifunk zu arbeiten, die wieder mal auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen, zu schärfen.
Polieren.
Genau, polieren. Und da habt ihr ein Hackspace in Frankfurt am Main, wo wir das Ganze stattfinden lassen können.
Genau, der Freifunk Frankfurt lädt am 23. Oktober, das müsste der Freitag sein, für das Wochenende nach Frankfurt ein. Da in den Räumen des CCCFMs, da haben wir ein paar Räume, also genug Platz auch, um ja verschiedene Themenräume abzubilden oder ähnliche Szenarien. Genau.
Sehr schön. Da meldet euch gern entweder in Matrix bei Scorpi oder bei mir. Wenn ihr da teilnehmen wollt, da können wir euch auch den Link zum Pad teilen, beziehungsweise den haben wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal geteilt. Gibt aber auch einen eigenen Matrix-Kanal eben für dieses Event und auch für die Vorbereitungen für nächstes Jahr, wo ihr dann mit reinkommen könnt, so dass wir da hoffen, möglichst breites Spektrum an Communities mit dabei zu haben, um das eben entsprechend vorbereiten zu können. Genau, eine andere Veranstaltung findet noch ein bisschen früher statt. Das ist nämlich das Wireless Battle Mesh, die Version, das müsste dann in diesem Jahr die 18 sein. Die findet in diesem Jahr in Kroatien statt, in einer Stadt namens Karin. Das ist in der Nähe von Zadar, da gibt es auch einen Flughafen. Also von Berlin aus gibt es da Direktflüge irgendwie hin, leider nur mit Ryanair. das wäre der Ort, den man anpeilen würde, wenn man entweder per Flugzeug oder Zug oder Bus oder sowas kommt, weil da gibt es dann eben die Hubs, wo das alles ankommt. Und dann sind es von da, glaube ich, 20, 25 Minuten, wo es dann die Möglichkeit gibt, mit Shuttle-Bussen oder auch mit dem Taxi einfach hinzufahren. Und es gibt in diesem Jahr auch wieder die Möglichkeit, da zu campen auf dem Battle Mesh. Da muss man sich bei der Location melden, wo das stattfinden wird. Die bieten da Platz fürs Camping an. Kostet dann, glaube ich, irgendwie 15 Euro das Camping. Und ansonsten, wer sich bequemer betten möchte, dass der Ort, in dem das stattfindet, also von der Location sind es irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten zu Fuß bis in den nächsten Ort und von da oder da gibt es dann ganz viele Ferienunterkünfte. Das ist halt im Sommer sonst so eine Ferienhochburg für Kroaten hauptsächlich, glaube ich. Und im September ist da aber schon Nebensaison und von daher sollte es da relativ einfach möglich sein, auch Ferienwohnungen, Airbnbs oder was auch immer zu finden. Genau, 7. bis 13. September, eine Woche. Und die Website battlemesh.org, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Gut, dann haben wir den Werbeblock erledigt erstmal.
Jetzt kommen wir zum ätzenden Teil.
Jetzt kommen wir zum ätzenden Teil. Und zwar gibt es die sogenannte E-Evidenz-Verordnung. Ist das, glaube ich, ist keine Richtlinie, sondern eine Verordnung, zumindest wenn ich da Wikipedia glauben darf. Diejenigen, die sich mit EU-Recht auskennen, die können wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung aufsagen. Und das war Scopi. Scopi ist wieder da.
Ja, das.
Kurzer Disconnect.
Ja.
Nee, falscher Raum. Und ich höre mich.
Verklickt.
Der Maus ausgerutscht. Genau, diese E-Evidenz-Verordnung, die legt irgendwie fest, dass man innerhalb der EU, Scopi, korrigiere mich, falls ich da jetzt was Falsches erzähle oder Blödsinn erzähle, dass man innerhalb der EU Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf Daten und Beweismittel, elektronische Beweismittel gibt, und zwar grenzüberschreitend. Also es könnte jetzt irgendeine französische Polizeibehörde oder Justizbehörde kommen nach Deutschland und sagen, hey Elektra, über deinen Internetanschluss wurde irgendwas gemacht, was in Frankreich illegal ist. Das ist bei euch zwar erlaubt, aber in Frankreich ist es illegal und sag uns mal bitte, wer zu dem Zeitpunkt da mit dem Gerät verbunden war. Und da gab es jetzt in den vergangenen Wochen, das ging kurz zum WCW, haben wir noch darüber gesprochen. Da hat der Arvid einen Vortrag gehalten über Vorratsdatenspeicherung und hat so am Rande die Evidenzverordnung mit erwähnt. Und kurz danach kam dann bei einigen Vereinen, wir konnten das noch nicht so richtig klären, bei welchen oder wie die Auswahl stattfand, kamen dann eben Briefe an, die aufforderten, dass die Vereine selbst sich da irgendwie einstufen, einordnen. Das kann Scorpi vielleicht dann genauer mal sagen, was die da haben wollten, um eben festzustellen, glaube ich, ob man unter diese Verordnung fällt oder nicht. Und das Ganze kam vom Bundesamt für Justiz. Nicht zu verwechseln mit dem Ministerium für Justiz, sondern Bundesamt für Justiz. Diesmal auch nicht von der Netzagentur oder von BSI, sondern Bundesamt für Justiz und hat die Vereine aufgefordert, da Stellung zu nehmen. Wir vom Förderverein, wir haben keinen Brief bekommen, aber andere Vereine haben einen Brief bekommen. Scorpi, wie sieht es bei euch aus?
Genau, also zu deiner ersten Frage, das Relevante bei einer Verordnung ist, dass das direkt geltendes Recht wird. Das war ja zum Beispiel auch bei der Datenschutzgrundverordnung so. Na, das ist nicht von den einzelnen Ländern direkt nochmal explizit implementiert worden. Also die hatten da nicht irgendwie 10 Jahre Zeit. Und bis das dann mal so richtig geltendes Recht wird. Das gibt es ja bei manchen Sachen. So Entgelttransparenz hätte ja eigentlich schon in Deutschland auch sein müssen, aber hat sich halt noch niemand drum gekümmert. Das wäre ja eine Richtlinie und keine Verordnung und dadurch dauert das noch. Das ist der Anfang der Geschichte. Das Zweite ist, das ist ja, du hast es ja schon angesprochen, das kann halt sehr gut mit der Vorratsdatenspeicherung verknüpft werden. Die ist ja, der neue Plan sieht ja vor, dass das nur bei ganz schlimmen Sachen wieder benutzt werden darf und so weiter. Aber wenn dann halt andere Länder die Daten anfragen können und man dann erstmal prüfen müsste, hey, ist das nach den, also dürfen die das? Dann wird das natürlich kompliziert. Und bisher habe ich halt mitbekommen, dass von Vereinen, die bei der Bundesnetzagentur als Provider gelistet sind, dass die halt, also nicht nur Vereine, sondern auch andere Anbieter dann angefragt wurden. Und da ist ja der Hintergrund, dass das in einem gewerblichen Kontext man dort Internetprovider sein muss. Und das war ja schon immer strittig, ob dann, also ob Prüfung reinfällt oder nicht. Oder manche haben das als, oh, damit können wir nachweisen, dass wir wirklich Provider sind. Nächster Punkt hier.
Ja, das war ja tatsächlich mal eine Zeit lang
Störhaftung.
Genau, war das ja für die Störerhaftung wichtig oder wurde das als wichtig erachtet, dass man ein eingetragener Provider ist. Jetzt gilt das ja eigentlich eher indirekt, dass man schon ein Provider ist, wenn man das eben tut. Genau, und das gewerblich in diesem Kontext heißt ja auch nicht, dass man eine Gewinnerzielungsabsicht haben muss, sondern dass man eine auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehung oder Beziehung da aufbaut. Aber es muss keine Gewinnerzielungsabsicht dahinter stecken. Deswegen fallen häufig so Vereinssachen dann unter dieses ganze gewerbliche Dings. das war schon
bei... Da, das ist halt noch nicht so richtig klar. Das habe ich, muss ich mir auch noch mal ein paar Mal auch auf anderer Sprache durchlesen. Weil das Problem ist ja, dass ja das manchmal unterschiedlichen Hintergrund hat. Und die eigentliche Idee war, das muss nicht an Kosten für den Nutzer gebunden sein. Weil die Daten von dem, die Daten oder die, also ne, wenn man halt so Daten von so einer Internetverbindung sammelt, ob man es darf oder nicht, kann man sie ja verkaufen. Oder man kann Werbung einblenden oder was auch immer.
Ja, die ganzen Social Media Anbieter sind ja auch ein Beispiel dafür, wo die Nutzer keine Kosten haben, aber die Nutzer das Produkt sind am Ende.
Genau, und dass die sollen halt auch darunter fallen. Das war halt die Idee. Hm. Und wir als Freie von Frankfurt hatten schon damals zur Erlangung der Gemeinnützigkeit sehr dolle drauf. Also das Finanzamt Frankfurt war sehr, sehr wichtig, dass wir sehr explizit schreiben, dass wir auch keinen Gewinn mit den Daten, mit den Metadaten oder sonst irgendwas machen dürfen. Und das haben wir halt als Begründung so geschrieben und dann war das halt okay. Ihr könnt nicht, also ne, bisher haben wir da nichts zurückbekommen, aber dieser Punkt mit schon als Vereinszweck haben, ja, wir machen ein Freifunknetz, das halt wirklich nicht kommerziell sein darf. Also, ne, dass man nichts mit den Metadaten an darf. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass diese Anmeldung bei der BNetzA für uns nicht gelten würde. Mhm. Aber da ist halt das auch rechtlich einfach noch nicht geklärt, weil niemand dieses Privileg kam, dass es vom Bundesgerichtshof mal zu klären, ob was gewerblich ist bei einem gemeinnützigen Verein.
Ja, das sind so Rechtsstreitigkeiten, machen ja auch keinen Spaß und sind zudem auch teuer. Da muss man ja auch erstmal Zeit und Geld aufwenden. Genau, ich habe hier mal so einen Brief, der an einen Verein ging. Scorpi ist gerade rausgeflogen hier. Auf.
Bin wieder da.
Gut, sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit mal einen Brief oder diesen Brief aufgemacht, den die Vereine zugeschickt bekommen haben. Den haben wir von einem Verein hier weitergeleitet bekommen. Und es geht tatsächlich darum, zu prüfen, ob man ein Diensteanbieter ist. Also das ist das Ansinnen dieses Schreibens, dass sie jetzt quasi alle anschreiben, die ein Diensteanbieter sein könnten und damit verpflichtet wären, Daten herauszugeben, wenn da irgendwie im Rahmen dieser Richtlinie, nee, Verordnung, etwas angefragt wird. Da gibt es, auf Deutsch heißt das die Herausgabeanordnung, und dann gibt es auch noch eine Sicherheitsanordnung, die auch irgendwie kommen kann. Ich habe das, kann das jetzt hier nicht alles im Detail vorlesen.
Die Frage ist halt, ne, was ist ein Diensteanbieter? Und Das ist halt immer, man hat probiert, aber halt mal so gar nicht so Non-Profits oder ähnliche Sachen, Genossenschaften oder so im Kopf gehabt. Ne? Ich meine, bei einer Genossenschaft, das ist nochmal was anderes. Gut, je nach Land, aber einen Non-Profit hat man einfach nicht, das nur im ideellen Bereich agiert, hat man gar nicht im Kopf gehabt. Und das finde ich halt ein bisschen unpraktisch.
Genau, und ich glaube, wir müssen jetzt als Freifunk-Communities da mal herausfinden, wie wir darauf reagieren, auf diese Anschreiben. Ich glaube, ignorieren ist jetzt nicht die beste Strategie, weil hier steht irgendwo weiter unten drin, wenn man sich nicht meldet, droht unter Umständen eine Geldbuße. Das will man vielleicht auch nicht für sein Ehrenamt hier kassieren und sich da noch mit rumschlagen müssen. Aber vermutlich werden wir einfach mal herausarbeiten müssen, dass wir eben keine Diensteanbieter sind. So einfach ist es, oder?
So sehe ich das auch. Und so sieht es auch Google AI Search. Ah. Wir sagen einfach, Google AI Search hat gesagt, dass Freifunk als gemeinnützige Initiative und das dezentrale Freifunknetzwerk nicht unter die Benennungspflichten der E-Evidenz-Richtlinie fallen.
Na, dann ist ja alles geklärt, wenn die KI das sagt.
Es ist eine Richtlinie, sagt es. Genau. Die Richtlinie richtet sich an Diensteanbieter, die am Binnenmarkt teilnehmen und Vertretungen benennen müssen. Ja, genau, das haben wir gerade gelesen. Gut, keine Kundenstruktur. Privatpersonen, Ehrenamtliche, keine Datenerfassung.
Also alles, was hier in der Begründung auch genannt wird, was ein Diensteanbieter ist, das ist halt, da geht es um Messenger-Dienste, Signal, WhatsApp, Zoom stehen ja als Beispiele, Telekom oder Vodafone als Internetzugangsdienste, das sind ja...
Gut, die haben alle eine geschäftliche Beziehung.
Mit Kennzeichen der Anbieter ist, dass sie die Interaktion zwischen Nutzern erleichtern.
Na gut, das ist so weit gefasst, dass es sinnlos ist. Genau. Also ich meine, gilt das auch für Kneipen? Wenn Leute sich da treffen und miteinander interagieren, das macht keinen Sinn. Aber ja.
Genau, da verweise ich auch nochmal vielleicht an Arvid, der steckt da gerade viel Zeit rein, sich mit den ganzen, mit diesen zwei Themen da auseinanderzusetzen. Da müssen wir irgendwie mal in einen Community-Austausch gehen, dass da nicht jede Community was anderes antwortet, sondern dass wir im Idealfall irgendwas finden.
Freifunkverband. Meldet sich.
Bundesverband, ja. Nee, aber dass da halt einheitliche Schreiben rausgehen, damit es da halt auch keine Verwirrung gibt. Und das am besten so auch möglichst kurz gefasst, wie wir das auch immer bei Anfragen von LKAs und BKAs machen, dass wir da auch zwar gerne helfen würden, aber leider keine Daten haben, um helfen zu können. Genau, und auf der anderen Seite wären solche Pflichten wären ja auch der Tod für ehrenamtliche Initiativen, wenn man da noch Leute verpflichtet, ihr müsst jetzt hier antworten, wenn da die Polizei aus, keine Ahnung, Süditalien kommt und sagt, da hat jemand was gemacht, dann müsst ihr innerhalb von so und so viel Zeit antworten, da würde ich dann auch...
Und setzt eine Vorratsdatenspeicherung voraus. Ja. Also wenn du keine Daten hast, dann kannst du die auch nicht rausgeben.
Genau.
Ja gut, kommt ja drauf an, was es ist. Ne? Also also es ist ja noch nicht so richtig geklärt, meines Verständnisses nach, was die wirklich anfragen und was die nicht anfragen.
Ja, Scopi hat irgendwie so einen Shortcut, dass er den Kanal gerne wechselt hier.
Ein Running Gag für die Sendung.
Ja. Aber wir haben ja das schöne Geräusch drin. Ich guck mal, ob ich Scopi wieder in den Kanal holen kann. Zu eigenem Kanal bewegen. Nee, das geht nicht.
Da, wieder schöne Geräusche. Eine Freifunksendung mit vielen Geräuschen.
Mhm. Genau. Ey, warum rutsche ich auch dauernd in andere Kanäle? Hattet ihr mich eben noch gehört?
Nein.
Nee.
Kurz und ich sagte, dass halt man das ja teilweise innerhalb von 8 Stunden prüfen muss und beantworten. Also, ne, das kann ja teilweise wirklich kurze Zeiten sein. Das heißt, man muss erstmal schauen, okay, was wollen die, dürfen die das anfragen? Hab ich das? Ist das irgendwie, also ist die Anfrage valide, legal? Ja, so.
Aber das wird ja quasi so ein bisschen ausgehebelt mit dieser ganzen Verordnung, weil du kannst ja gar nicht prüfen, was ist, wenn die sagen, ja, bei uns ist das illegal, deswegen wollen wir jetzt die Daten hier haben. Da müsstest du ja auch prüfen können, ob das wirklich so ist oder nicht. Und das geht gar nicht.
Aber du müsstest die Daten.
Natürlich geht das.
Du müsstest aber die Daten haben.
Ja, du müsstest die Daten haben und du müsstest 27 Anwälte haben, also für jedes Land der EU ein. Als Großkonzern geht das ganz gut, aber als als Organisation mit null MitarbeiterInnen, also 0 zu 27 Anwälte,
Genau, das ist dann tatsächlich einfach nicht leistbar für ehrenamtliche Organisationen und müssen wir das solche Versuche auch einfach ablocken und dann nicht irgendwie klein beigeben oder komische Antworten geben, sondern das einfach klar sagen, dass das nicht geht oder dass wir kein Diensteanbieter im Sinne dieser Verordnung sind. Und
so, wenn man irgendwie noch klar im Kopf ist, sieht man, dass das eigentlich nicht greifen kann.
Ja.
Das ist für einen ganz anderen Fall gemünzt.
Ja, man sagt einfach, nee, wir haben keine Kunden. Wir sind hier, guckst du Gesetz, da steht frei von gemeinnützig drin, früh geklärt.
Genau, gemeinnützig, kein Geschäft.
Ja, genau. Dann geht, glaube ich, der Aufruf an alle raus, sich dann nochmal zu melden, dass wir vielleicht uns da mal koordinieren und da eben Antwort schreiben, irgendwie verfassen, weil antworten muss man wahrscheinlich, da wird man nicht drum rumkommen, wenn diese Aufforderung kommt, also wir können es auch versuchen auszusitzen. Wahrscheinlich sind wir eh nicht die Ersten, die da rangenommen werden, wenn es darum geht, nicht zu antworten, weil die ganzen großen Konzerne und Firmen werden wahrscheinlich zuerst da oder werden deutlich interessanter sein auch für die Ermittlungsbehörden als wir.
Wie war denn der Wortlaut in dem Schreiben? Wird ja eine Stellungnahme erzwungen. Aber ich meine, es ist ganz gut, wenn man als Freifunk darauf antwortet.
Ja. Ich habe ja irgendwas weiter unten gelesen, dass man irgendwie antworten soll, muss. Konsequenzen fehlender Adressateneinrichtung und Anmeldung. Also wenn man sich nicht anmeldet, sollten Sie sich gleichwohl vorsätzlich oder fahrlässig nicht anmelden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar.
Gut, also ist das schon klar irgendwie. Also die EU möchte Strafverfolgungsbehörden EU-übergreifend irgendwie Zugriff auf Daten geben, auch wenn es in anderen EU-Ländern sind. Und natürlich ist das auch mit Strafandrohung versehen. Das gilt natürlich aber auch für die Person, die dann als Ansprechperson da angegeben wird. Die sitzt dann auf dem heißen Stuhl. Ja.
Genau.
Die hat was ich halt noch...
Hat nichts Besseres zu tun, als nie länger als 8 Stunden zu schlafen.
Genau. Nee, die Sache ist, ich habe mir den Data nochmal aufgemacht. Und da steht ja da zum Beispiel auch drin, ne, was ein Kunde bezeichnet. Ein Kunde, eine natürliche oder juristische Person mit einem Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten eine vertragliche Beziehung eingegangen ist, oder mehrere Datenverarbeitungsdienste in Anspruch zu nehmen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Was ist denn. Also, es ist zum Beispiel das Tico-Peering Agreement, oder es ist halt einfach nur so ein. Also,
Das ist auch kein Vertrag zwischen demjenigen, der sich mit dem WLAN verbindet, sondern eher zwischen den Aufstellern zweier Knoten, würde ich sagen. Also,
ja, also ich glaube nicht, dass das greift. Also, ja. Macht. Aber hey, in diesen Bereichen.
In der Juristerei.
Genau. De facto mit die Jure.
Ja.
Ne? Ich glaube tatsächlich sogar, dass es jetzt mal voll übertrieben gesprochen, rein technisch greifen könnte, dass die Knotenbetreiber untereinander das haben und das auch Freifunk, wenn man irgendwie VPN so hat, sind das ja auch Knoten, aber halt der Nutzer, da wo die Daten interessant sind, da hat man ja keine Beziehung mit. Und das ist dann halt wieder so, ja, also lieber Richter, viel Spaß, das zu verstehen.
Genau, irgendwie, also bevor wir da zu viel Kraft
in diese Gedanken
rein, genau, da würde ich eher lieber sagen, trifft gar nicht auf uns zu, interessiert uns deswegen nicht.
Genau. Und, ist gut, eine gemeinsame Stellungnahme da zu erwidern.
Genau. Und
deswegen einfach sagen, haben keine Kunden, Man muss kein Mitglied sein, um das zu nutzen. Das ist auch wichtig zu sagen, weil sonst könnte man ja sagen, die Mitgliedschaft ist, ne, also wenn man ein Verein ist, dass die Vereinsmitgliedschaft irgendwie die, eine Kundenbeziehung ist, aber das ist ja nicht so. Wir wissen ja gar nicht, wer die Knotenaufsteller sind.
Bei uns gibt es ein digitales Glas Wasser umsonst. Und wo ist da das Kundenverhältnis?
Genau.
Genau. Aber das ist halt immer, ne? Wenn so ein Schreiben gemacht wird und dann sich ja nicht an der Vorlage orientiert wird oder was auch immer, immer sagen, hey, das sind nicht unsere Mitglieder, die das nutzen, das sind irgendwelche Personen. Das ist einfach nur ein Trinkwasserbrunnen auf der Straße.
Genau.
Genau.
So ist das. Gut, dann wollen wir dieses
unerfreuliche Thema, das leidige Thema, ganz genau, ich finde, leidig trifft es gut, immer wieder neue Verordnungen, die irgendwie auf uns treffen könnten, die unsinnig sind,
ja.
Immer wieder aufs Neue. Und täglich grüßt das Murmeltier.
Genau, da ich meine, gerade so für sowas wie Vorratsdatenspeicherung, da gibt es dann noch genügend andere Stellen, wo wir uns dann auch mit engagieren, dass das eben nicht kommt. Und in Freifunk halt erst recht nicht. Und da steht uns wahrscheinlich sowieso so ein ewiger Kampf gegen die Windmühlen bevor, weil da kommt halt ein neuer Herr Duprint, der dann sagt, ja. Ich will das aber. Aber die Kinder, denkt einer an die Kinder.
Ja, ganz genau.
Genau,
so, das war's.
Das war's, genau, zu dem Thema. Ansonsten, Scorpi, hast du noch was? Hast du was aus deiner Community zu berichten?
Ach, Sommerpause, es ist heiß. ja, also denkt daran, irgendwie bei euch da, wenn ihr irgendwie euch in den nächsten Jahren engagieren wollt, könnt ihr gerne jetzt ein bisschen Matrix fragen oder bei Matrix an die mich direkt anschreiben. Ich weiß nicht, ob es einen Forum-Post noch gibt, weil es gab immer diesen Incident vom Forum, dass da Daten verloren gegangen sind.
Ja, stimmt. Da muss ich nochmal schauen, ob das noch mit drin ist.
Genau, genau. Wenn das nicht mit drin ist, müssen wir mal wieder machen, aber das kann man sich ja auch dort melden. Und dann aber bitte nicht einfach auftauchen. Wäre cool, wenn ihr dann irgendwo schreibt, dass ihr da kommt. Vielleicht, ob das im Wiki oder Pad lösen mit einer Liste. Schauen wir mal.
Genau, das werden wir dann demnächst nochmal erklären, wo wir uns hinschreiben, wer kommt, dass wir da entsprechend planen können. Und,
genau, aber
genau,
23. Oktober Frankfurt.
Genau. Und nächster Termin, erster Termin quasi fürs Jubiläumsjahr wäre dann der Kongress, der 40C3, der in diesem Jahr in der Messe in Hamburg stattfinden wird. Da sind wir noch nicht so richtig in der Planung drin, aber es steht, glaube ich, schon so viel fest, es wird was geben.
Das steht irgendwie fest.
Genau. Es wird was passieren und genau, wenn ihr einen coolen Talk habt für über Freifunk, für Freifunk, überlegt euch das, den vielleicht auch einzureichen. Können wir auch nochmal zentral besprechen, dass wir da irgendwie was haben, was auch vielleicht in Richtung nächstes Jahr dann so ein bisschen mitkommt. Eventuell haben wir auch wieder eine eigene Bühne. Weiß ich noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen ungeklärt, aber es wird wieder ein bisschen wie in Leipzig, wo es mehr Bühnen gibt.
Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir was mit Bits und Bäumen machen und so, ne? Also es ist noch alles offen, aber es ist noch auch nichts ausgeschlossen.
Genau, es steht noch nichts fest, aber es steht fest, dass was passiert. Gut, dann Scorpi, vielen Dank, dass du da warst.
Genau, mal nicht live. Wider Willen.
Genau.
Genau, jetzt müssen wir erstmal noch debuggen.
Ja. Ja. Dann hören wir uns im nächsten Monat möglicherweise wieder, je nachdem, wie die Sommerpause so fällt.
Genau, wie das so läuft hier.
Genau. Und vom Battlemash gibt es vielleicht dann auch wieder eine Sondersendung oder so.
Genau, Aufzeichnung.
Mal schauen. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, schönen Abend.